SWR 2.
Noch 3 Wochen dauert es bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir starten heute eine 3-teilige Serie zum amerikanischen Wahlkampf. Und in der ersten Sendung geht's um die Macht der Moral. Der US-Wahlkampf ist ein schmutziges Geschäft. Es wird geschummelt, gelogen und getrickst. Und trotzdem kommt immer wieder die gute alte Moral zum Zug. Letztendlich wird ja dann wohl die Sorge um die Wirtschaft den Ausgang der Wahlen bestimmen. Aber mit Reizthemen wie Abtreibung oder Homosexualität lassen sich eben höchst erfolgreich Kampagnengelder mobilisieren und Wählerstimmen. Dazu nun die Sendung von Rita Schwarzer.
You really buy into all this crap. All this take back the country nonsense.
Ida, I'm not naive, okay? I've worked on more campaigns than most people have by the time they're 40. I'm telling you, this is the one.
Dialogfetzen zwischen einem jungen idealistischen Politberater und einer zynischen, altgedienten Zeitungsreporterin. Er glaubt an seinen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, sieht in ihm eine Art Erlöser für die Probleme des Landes. Sie hält seinen Helden für eine austauschbare Nummer, die den Alltag der Durchschnittsbevölkerung um keinen Deut verändern wird. Gewinnt ein Junge, sagt sie, kriegst du einen Job im Weißen Haus, verliert er, landest du wieder in einer Beratungsfirma an der K Street. Gemeint ist jene Straße in Washington D.C., die Synonym ist für die Lobbying-Industrie in den USA.
If your boy wins, you get a job in the White House. He loses, you're back at a consulting firm on K Street. That's it.
Ein Ausschnitt aus dem Politthriller The Ides of March. Bei uns kam er vor einem Jahr unter dem Titel Tage des Verrats in die Kinos. Der Spielfilm von und mit George Clooney gibt Einblick in die gnadenlose Mechanik des amerikanischen Wahlkampfs. Ein 30-jähriger Kampagnenberater setzt sich mit Herzblut und Ehrgeiz für den Sieg seines Kandidaten ein, bis er sich in eine Praktikantin verliebt und entdecken muss, dass auch sein politisches Idol eine Affäre mit ihr hatte. Bald wird der junge Mann zerrieben zwischen Intrigen und Lügen. Am Ende bleibt ihm nur die Wahl, auszusteigen und sein Gesicht und seine Ideale zu wahren oder aber weiterzumachen und genauso hinterhältig und korrupt zu werden wie der Rest des Apparats. Er entscheidet sich für die 2. Variante, erpresst sich die Position des Kampagnenleiters und schreibt seinem Boss jene Reden, die in diesen Tagen und Wochen wieder so vertraut klingen.
Ladies and gentlemen, today marks the beginning of a fight between 2 sets of ideals. Either we're going to move forward or we're going to live in the past.
Meine Damen und Herren, heute beginnt der Kampf zwischen 2 verschiedenen Idealen. Entweder wir gehen vorwärts oder zurück in die Vergangenheit. Entweder wir führen die Welt wieder oder wir bohren unsere Köpfe in den Sand von Saudi-Arabien und Irak. Entweder wir lassen Gier und Korruption unsere Industrien und Küsten zerstören oder wir holen uns unser Land zurück.
Basis zu Clooneys Film war Farragut North, ein Theaterstück von Bo Willimons. Der junge Autor hat in mehreren Wahlkampagnen mitgearbeitet, zuletzt 2004 für den demokratischen Präsidentschaftsanwärter Howard Dean. Auf der DVD plaudern im Anschluss zum Film nicht nur Willimons und Clooney über die Hintergründe zur Story, zu sehen ist auch Stuart Stevens, Mitt Romneys heutiger Wahlkampfmanager, der nach immer neuen Pannen und Peinlichkeiten zunehmend unter Druck geraten ist. Clooney und sein Team konnte Stevens vor Beginn der Dreharbeiten eine Weile über die Schultern blicken. Mit struppigem Haar und harten Gesichtszügen eröffnet er freimütig:
I'm one of those evil campaign consultants. We represent everything what people hate.
Ich bin einer dieser üblen Kampagnenberater. Wir verkörpern alles, was Leute an Politik hassen. Selbst ein Taxifahrer in New York muss einen Test absolvieren. Bei uns gibt es keinerlei Standards. Trotzdem wird hier eine Menge Geld ausgegeben und das zieht einen gewissen Typus von Opportunisten an.
Im Wahlkampf erfahren wir, bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alles ist minutiös kalkuliert. Und bleiben ein paar Leute auf der Strecke? Pech gehabt, das gehört mit zum Dirty Game. Alles im Film entspreche der Wirklichkeit, versichert der wahlkampferfahrene Willimons. Und Romney-Berater Stevens doppelt am Schluss der DVD nach:
If you think that politics is about purity, you're always going to be disappointed.
dreht sich im Kampf ums Weiße Haus also letztendlich alles nur um Macht und Geld und nicht, wie Kandidaten und Kampagnen suggerieren, um Menschen und Sachthemen? Ich ging mit dieser Frage zu Michael Walzer, einem der bedeutendsten Sozial- und Moralphilosophen unserer Zeit. Der 77-jährige Walzer lehrte in Princeton und Harvard und ist heute emeritierter Professor am renommierten Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Ein liebenswürdiger, engagierter, nüchterner Intellektueller, der leise lächelt, als er meine Frage hört.
I think there are a lot of idealistic people in American politics and certainly a lot of people with very strong ideological commitments. In fact,
es gibt in der amerikanischen Politik viele idealistische Leute und gewiss zahlreiche mit sehr starken ideologischen Überzeugungen. Wahrscheinlich gibt es davon heutzutage mehr, als wir verkraften können. Deshalb ist die Politik so angespannt, deshalb sind die Fronten so verhärtet. Ja, die Kandidaten müssen die Macht anstreben, ohne geht es nicht. Aber in den USA von heute müssen sie dafür ungeheuer viel Geld sammeln. Sie sind gezwungen, reiche Leute zu finden, die bereit sind, ihre Kampagnen und häufig ihre ganzen Karrieren zu finanzieren. Und so haben sie auf der rechten wie auf der linken Leute mit ganz fixen Ansichten. Die einen wollen eine Gesundheitsversorgung, die anderen nicht. Die einen wollen Frauen das Recht auf Abtreibung bewahren, die anderen wollen es aufheben. Alle sind sie gefangen im tagespolitischen Geschäft, in dem Geld eine Bedeutung gewonnen hat, die meiner Ansicht nach sehr gefährlich ist für die Demokratie.
Where money counts in a way that I think is very dangerous for democracy.
Nun bestehen seit einigen Jahren sogenannte Fact-Checkers, Faktenprüfer, die die Aussagen der Kandidaten und Kampagnen unter die Lupe nehmen. Die Tampa Bay Times macht solche Checks, auch die Washington Post und ein Projekt der University of Pennsylvania. Liest man diese Befunde, erhält man den Eindruck, beide Seiten, die republikanische wie die demokratische, agieren etwa gleich häufig mit Halbwahrheiten und Falschinformationen. Aber wie gravierend eine Lüge ist oder was sie in der Bevölkerung bewirkt, wird von diesen Faktenprüfern zum Beispiel gar nicht untersucht, lässt sich dennoch schlüssig behaupten, dass beide Seiten ungefähr gleich schlimm sind.
Well, I'm a partisan of one side, so I don't think it's equally bad.
Ich bin Partei und finde das deshalb nicht. Ich denke, die politische Rechte und die Leute, die für deren Werbung bezahlen, sind Meister in der Kunst der großen, simplifizierten Lüge. Die Linken beginnen eine Debatte, nicht immer, aber tendenziell eher mit den Worten, das ist kompliziert. Und das funktioniert nicht so gut. Ich halte Faktenprüfer für sinnvoll, aber wir wissen alle, dass sie den größten Lügen, den größten Verfälschungen immer hinterherhinken.
Fact-checkers never catch up with the biggest liars, with the biggest falsifications.
Können Sie ein besonders gravierendes Beispiel nennen?
Well, Paul Ryans acceptance speech at the Republican Convention.
Paul Ryans Rede vor dem Republikanischen Parteitag, als er seine Nominierung als Vize akzeptierte. Die größte Lüge war seine Behauptung, die Autofabrik seiner Heimatstadt habe während Obamas Amtszeit dicht machen müssen. Dabei wurde sie noch in den letzten Monaten der Bush-Regierung geschlossen.
Right there at that plant, candidate Obama said, I believe that if our government is there to support you, this plant will be here for another 100 years. That's what he said in 2008. Well, as it turned out, that plant didn't last another year. It is locked up and empty to this day.
My computer was full of responses, all kinds of exposés of the lies, detailed description.
Mein Computer war voll mit Reaktionen, die auf die Lügen antworteten, mit genauen Beschreibungen der Fabrik und ihren Finanzen. Nebst Faktenprüfern gibt es ja inzwischen zahlreiche Bloggers, die sich bemühen, die Lügen via Internet mit Gegeninformationen zu entkräften. Aber solange sie nicht gleich viel Geld haben wie die Gegenseite, hat das nicht dieselbe Wirkung.
Unless you have money equal to the money that's being spent on the other side, you're not going to make the same kind of impression.
Kurz nach den Parteitagen in Tampa und Charlotte. In der amerikanischen Hauptstadt trifft sich die sozial-konservative Speerspitze des Landes zum jährlichen Wertewählergipfel. Ein Marathon, zu dem es bislang kein sozial-progressives Gegenstück gibt. An der dreitägigen Zusammenkunft treffen sich rund 2500 Rechtsreligiöse aus allen Teilen der USA. wie schon am Konvent der Republikaner, sitzen hier zahlreiche ergraute Damen und Herren, aber nicht nur. Es gibt auch etliche mittleren Alters und viele, erstaunlich viele Junge. Gastgeber der Konferenz ist das Family Research Council in Washington, D.C. Vor über 30 Jahren als rechtsreligiöser Think Tank gegründet, nennt sich das Council inzwischen gerne die, Zitat, führende Stimme für die Familie in unseren nationalen Hallen der Macht. Ihr Präsident, Tony Perkins, konnte am Republikanischen Parteitag einen Erfolg verbuchen, über den er noch lange und gerne erzählen wird. Perkins hatte nämlich befürchtet, das Parteiprogramm der Grand Old Party könnte in moralischen Fragen zu liberal ausfallen. Deshalb bewarb er sich eilends als Delegierte für seinen Heimatstaat Louisiana. Er wurde gewählt und mehr noch, er durfte sogar ins Komitee einsitzen, welches das aktuelle Parteiprogramm formulierte.
Yes, we were able to have a very solid conservative platform dealing with.
Ja, wir haben ein beeindruckend konservatives Parteiprogramm erreicht, das Punkte enthält wie etwa den Schutz des menschlichen Lebens, auch im Bereich der Stammzellenforschung. Dann das Thema Ehe, religiöse Freiheiten.
It was a very solid platform.
Und worauf sind Sie am meisten stolz, frage ich nach. Und in Pluralis Majestatis antwortet der kleine Mann, der so unscheinbar aussieht und scheinbar doch so viel Macht besitzt.
Wir konnten den gesamten Programmpunkt zum Bereich Ehe schreiben. Nicht nur die moralischen oder religiösen Argumente, die dafür sprechen, sondern auch die ökonomischen und kulturellen, damit wir auch Liberale erreichen und jene, die vielleicht denken, soziale Themen spielten keine Rolle.
Und was sagen Sie zur Kritik jener Kommentatoren, die nach Lektüre des Programms urteilten, damit falle die Republikanische Partei in die Zeit der 50er Jahre zurück? Über Perkins hageres Gesicht huscht ein kurzes Lächeln und nach einem Blick in die Menge meint er selbstbewusst:
Well, what we actually see is it's gaining a lot of support.
Nun, wir gewinnen sehr viel Unterstützung. Umfrageresultate zeigen sogar, dass die Bedeutung der sozialen Themen zunimmt und dass es jene Themen sind, mit denen sich die Wählenden vor allem identifizieren. Die Medien mögen denken, wir gingen damit in die 50er Jahre zurück. Amerikaner finden, sie bringen uns vorwärts.
Das angesehene Southern Poverty Law Center sowie eine Reihe von weiteren Bürgerrechtsorganisationen haben republikanische Politiker und Politikerinnen im Vorfeld der Tagung öffentlich dazu aufgerufen, dem dreitägigen Anlass fernzubleiben.
Das Family Research Council ist außerhalb des Mainstream,
heißt es in ihrem gemeinsamen Brief.
Das Council hat wiederholt Schwule, Lesben und Transsexuelle grundlos als krank, widerwärtig, blutschändrisch, gewalttätig, pervers und gefährlich für unser Land dargestellt.
Das Family Research Council habe sogar die American Family Association als Co-Sponsor eingeladen. Dessen Direktor für Themenanalyse, Brian Fisher, habe vor 2 Jahren geschrieben:
Homosexualität gab uns Adolf Hitler und Homosexuelle im Militär gaben uns die Braunhemden, die Nazi-Kriegsmaschinerie und 6 Millionen tote Juden.
Während des Wertewählergipfels setzt sich besagter Brian Fisher prominent in Szene. Seine tägliche Talkshow sendet aus der Konferenz live via 140 Radiostationen in ultrareligiöse Haushalte im ganzen Land. Auf die Kritik seiner Gegner angesprochen, zitiert der aus Mississippi angereiste Fisher unbeirrt die Autoren 2 Bücher, über die seriöse Historiker nur den Kopf schütteln können. Er sage nicht, Homosexuelle seien direkt für den Holocaust verantwortlich, meint er schließlich, aber es sei ein leichtes, 1 und 1 zusammenzuzählen.
I'm not saying that homosexuals are responsible directly for the Holocaust. I'm not saying that, but it's easy to connect the dots.
Fischer, der eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem deutschen Schlagersänger Heino, nur dass er keine dunkle Sonnenbrille trägt. Fischer ist auch ein rabiater Abtreibungsgegner. Weil am Demokratischen Parteitag auch Befürwortende eines Schwangerschaftsabbruchs auftraten, titulierte er den Anlass über den Äther als, Zitat, dreitägiges Todeslager und als Auschwitz. Fischer gehört zudem zu den ganz wenigen, die sich öffentlich stets hinter Todd Akin stellten, jenen erzkonservativen Republikaner, der für den Senat kandidiert und in einem Interview behauptete, normalerweise könne der weibliche Körper nach, Zitat, echten Vergewaltigungen das ganze Ding dicht machen und so eine Schwangerschaft verhindern.
That's really rare. If it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down.
Aiken hat sich nach der landesweiten Empörung rasch korrigiert. Er habe sich falsch ausgedrückt. Das hält Fischer jedoch nicht davon ab, die Mär vom Dichtmachen und von zweierlei Vergewaltigungen beharrlich weiter zu verbreiten. Aikens These sei absolut richtig, behauptet Fischer im Brustton der Überzeugung. Der Mann habe sich auch nicht versprochen, er sei nur falsch interpretiert worden.
Aiken in reality did not misspeak.
Es gibt in Missouri und in der Republikanischen Partei keine Menschenseele, die ernsthaft glaubt, Todd Aiken unterstütze irgendeine Form von echter Vergewaltigung.
Fischer darf sich bestätigt fühlen. Nachdem die Republikanische Parteiführung zunächst Islands von Aiken abrückte, wird der studierte Theologe nun erneut von prominenten Exponenten wie Rick Perry oder Newt Gingrich als Hoffnungsträger für den Bundesstaat Missouri portiert. Fischers Geisteshaltung ist in der republikanischen Parteispitze sattsam bekannt. Ebenso die Ausrichtung des Family Research Council. Trotzdem blieb der schriftliche Appell der zitierten Bürgerrechtsgruppen folgenlos. An den dreitägigen Wertegipfel pilgern nicht nur Tea Party-Leute und ihre republikanischen Lieblinge, zum Beispiel Michelle Bachmann, Mike Huckabee, Rand Paul oder Rick Santorum. Es kommen auch Jan Brewer, die Gouverneurin aus Arizona, und Eric Cantor, der Fraktionschef im Repräsentantenhaus. Nur Mitt Romney erscheint im Gegensatz zum Vorjahr nicht persönlich. Seine Gattin Anne lässt die angekündigte Rede angeblich wegen Terminunpässlichkeiten kurzfristig platzen. Stattdessen schickt Romney eine Grußbotschaft per Video und entsendet seinen designierten Vize Paul Ryan.
We have a choice between two very different ideas about our country.
Ryans Rede klingt nach altbekannter Wahlkampfrhetorik. Nur einmal wird er etwas konkreter. Als er Obamas Medicare beschuldigt, sich neu auch in die Arbeit katholischer Hilfswerke für Mütter und Kinder einzumischen.
As Governor Romney has said, this mandate is not a threat and insult to one religious group.
Wie schon Gouverneur Romney sagte, dieses Mandat ist nicht nur eine Bedrohung und Beleidigung für eine religiöse Gruppe, sie ist eine Bedrohung und Beleidigung für alle religiösen Gruppen. Und deshalb werden er und ich allen gläubigen und besorgten Bürgern beistehen in ihrem Kampf um ihre religiöse Freiheit. Und ich versichere Ihnen, wenn Mitt Romney gewählt wird, werden wir vom ersten Tag an dieses Mandat und die gesamte Obamacare rückgängig machen.
Jubel und stehende Ovationen. In den Räumen und Fluren des Tagungsorts glückselige Gesichter und viele fromme Worte. Selbst die chinesischen Glückskekse am Eingang zum großen Konferenzsaal sind gefüllt mit Bibelzitaten. Cynthia Foster und ihr Mann Tony aus Daytona Beach, Florida, sind begeistert. Den beiden gefällt die Konferenz so gut, dass sie schon jetzt daran denken, fürs nächste Jahr vorzubuchen.
Actually, we were talking earlier about going ahead and pre-registering for next year.
Die Fosters kennen alle Rednerinnen und Redner aus Radio und Fernsehen. Mehr noch als von ihren Vorträgen fühlt sich das Ehepaar mittleren Alters von der Menge Gleichgesinnter ermutigt. In Florida, erzählt Cynthia, die ihren Beruf als Bankfachfrau aufgegeben hat, um ihre drei Jungs zu Hause zu unterrichten, in Florida seien die Leute nicht sehr konservativ. Auch Julia Mansa gefällt der rechtsreligiöse Politmarathon. Sie ist mit Mutter und Bruder aus Philadelphia angereist.
Abortion, I think, is wrong and I don't think it should be allowed because.
Obschon erst 12 Jahre jung, hat das Mädchen mit den feingeschnittenen Gesichtszügen und dem blonden Pferdeschwanz bereits ganz klare Meinungen. Zum Beispiel zum Thema Abtreibung. Sie ist für ein generelles Verbot, erzählt sie, auch wenn das Kind krank sein oder das Leben der Schwangeren gefährden sollte. Selbst eine Vergewaltigung ist für Julia kein Grund für einen Abbruch. Es gäbe viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Adoption. Das Kind zu töten, sagt sie wörtlich, ist keine gute Lösung. Der Einblick in die Seelenlage fundamentalistischer Wertewähler in Washington D.C. illustriert nur die viel zitierte Spitze des Eisbergs. Während der beiden Parteitage in Tampa und Charlotte wurde via Fernseher auch für Daheimgebliebene offensichtlich, wie tief gespalten die USA inzwischen sind. Hier ein überwiegend weißhaariges Heer von zornigen weißen Männern und Frauen, dort Partystimmung in einem kunterbunten Mix von Menschen jeden Alters und jeder Hautfarbe. Doch nicht nur die Kluft zwischen den beiden politischen Lagern wird immer größer, die amerikanische Gesellschaft, das bestätigen auch Erhebungen, wird insgesamt stets konservativer. Für den Sozial- und Moralphilosophen Michael Walzer lassen sich Anfänge und Ursachen dieses Phänomens klar benennen.
There has been a drift to the right ever since the late 70s, I guess, maybe even.
Das Abdriften nach rechts begann in den späten 70er Jahren, ich vermute sogar schon früher. Die zahlenmäßig große Abwanderung zur Republikanischen Partei erfolgte von weißen, katholischen oder evangelikalen Männern. Etliche, ich gehörte nicht dazu, demonstrierten damals mit Vietcong-Flaggen oder buchstabierten Amerika mit K. Was eine Bewegung gegen den Krieg sein sollte, wurde zu einer Bewegung, die amerikafeindlich wirkte. Das beleidigte viele Patrioten der weißen Arbeiterklasse, deren Söhne in Vietnam kämpften. Das war der eine Grund, weshalb sich viele dieser Leute von der linken Politik abwandten.
Away from left politics. And then the so-called wedge issues of abortion and then gay marriage.
Der zweite, das Aufkommen sogenannter Spaltthemen wie Abtreibung oder die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Die Rechte verstand es sehr geschickt, diese weißen, tief religiösen Menschen auf ihre Seite zu holen, auch wenn deren wirtschaftliche Interessen sie eigentlich in die andere Richtung hätte ziehen müssen. Es ist diese Mischung, die zum Rechtsrutsch der amerikanischen Bevölkerung geführt hat. Was jetzt als Mitte gilt, war früher rechts. Und die alte Linke existiert in der heutigen Politik praktisch nicht mehr.
Inzwischen gibt es ja auch bei Liberalen in den USA eine große Zurückhaltung, das Wort links überhaupt nur auszusprechen.
Right, right. We talk about the center. The center is now the left because the right is so far.
Richtig. Wir reden jetzt immer von der Mitte. Die Mitte ist nun links, weil die Rechte so weit nach rechts gerückt ist. Und die Schärfe in der amerikanischen Politik von heute, wir gingen immer davon aus, die Rechten wollten keine Veränderungen. Ihnen ging es nur um die Verteidigung des Status quo. Doch heute ist die Rechte ideologischer als die Linke. Es ist eine Ideologie des freien Marktes, der kleinen oder fehlenden Regierung, außer wenn es ums Verteidigungsbudget geht. In diesem Bereich will man einen großen Apparat. Und die Heftigkeit der Attacken, mit der sie den gemäßigten Clinton angegriffen haben und jetzt Obama, die ist beispiellos. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Obama ist der geborene Zentrist. Ich habe deshalb in den Vorwahlen für Hillary Clinton gestimmt und die Rechten behandeln ihn wie einen extremen Marxisten. Einige der Leute, die ihn attackieren, müssen wissen, wie haarsträubend und konstruiert ihr Angriff ist. Aber er ist auch heftig und beständig.
Damit gleich zur nächsten Frage, nämlich, was sagt es aus über die moralischen Standards einer Partei, die sich von Anfang an weigert, mit der Gegenseite an der Lösung drängender Probleme des Landes zusammenzuarbeiten, nur um die Amtszeit des Präsidenten auf eine einzige zu beschränken?
Well, this is part of this new partisan fierceness that I've been talking about.
Das ist Teil dieser Schärfe, von der ich zuvor sprach. Das sind nicht die altmodischen Republikaner, die mit ihren demokratischen Kolleginnen und Kollegen kooperiert haben. Heute sind es Leute mit dem festen ideologischen Glauben, gewinnen zu müssen. Nicht nur, um die Macht zu erhalten, sondern weil sie überzeugt sind, das Land bewege sich in die falsche Richtung und nur sie könnten es wieder auf die richtigen Bahnen zurückführen. Freunde von mir haben gerade ein Buch über die Wichtigkeit des Kompromisses geschrieben. Früher verstand das jeder Politiker instinktiv. Und vielleicht gehört das ja nicht hierher, aber mein erstes Buch war über die englische Revolution, die Puritaner, 17. Jahrhundert. Es gab dort jenen wunderbaren Moment, als eine Gruppe von presbyterianischen Pastoren zu Oliver Cromwell geht und verlangt, dass er die linken Sektierer, Kongregationisten, Baptisten und so weiter unterdrücke. Und Cromwell antwortet, ich flehe euch um Christi Erbarmen an, bedenkt, dass ihr euch irren könntet. Eine sehr, sehr wichtige Warnung. Doch die Vorstellung, dass sie sich irren könnte, ist für die politische Rechte derzeit nicht attraktiv.
Has no traction right now on the political right.
Nun kämpft Präsident Obama ja nicht bloß gegen den Widerstand von rechts, er sieht sich auch mit der Enttäuschung vieler ehemaliger Verbündeter konfrontiert, die ihn vor 4 Jahren begeistert gewählt haben. Nach deren Meinung hat er zu schnell und zu viele Kompromisse gemacht, nicht nur in der Wirtschaftspolitik. Eine Kritik, die den Juristen Obama wohl mit am meisten schmerzen muss, betrifft seine Sicherheitspolitik. Linke Kritiker behaupten, sie sei noch schlimmer als unter seinem Vorgänger George W. Bush. Und tatsächlich ist zum Beispiel der Patriot Act, das umstrittene Antiterrorgesetz, unter Obama weiter ausgebaut worden. Den Einsatz von Folter hat der Präsident zwar ab dem ersten Tag seiner Amtsführung verboten, doch gemäß einem Bericht der New York Times von Ende August hat sein Justizministerium inzwischen auch noch die letzten beiden von insgesamt über 100 Verfahren aus der Ära Bush eingestellt. Die verantwortlichen CIA-Mitglieder werden also für ihre tödlichen Verhörmethoden in Irak und Afghanistan in den Jahren 2002 und 2003 nicht gerichtlich belangt. Für Professor Walzer keine Überraschung.
Ich fand nie, die Obama-Leute hätten ein großes Interesse daran, zurückzuschauen und die Verantwortlichen für die Folter während der Bush-Administration zur Rechenschaft zu ziehen. Sie waren der Meinung, es genüge, wenn sie sagten, wir hören auf damit.
Wie lässt sich diese Haltung vereinbaren mit dem Anspruch der USA auf ihre moralische Führungsrolle? Wie kann man die Vergangenheit einfach ad acta legen, ohne sie genau anzusehen?
What the Obama people would tell you is, yes, it will be looked at by historians down the road.
Die Obama-Leute würden Ihnen antworten, die Vergangenheit wird zu guter Letzt von Historikern angeschaut werden. Es wird eine kritische Überprüfung der Ära Bush geben, man wird Reputationen unter die Lupe nehmen und sogar zerstören. Aber wir werden die Leute nicht juristisch verfolgen.
Bleibt eine letzte Frage. Die USA sind mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Der Staat ist hochverschuldet, die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, das Bildungswesen ist marode, die Infrastruktur hoffnungslos veraltet. Hinzu kommen der demografische Wandel im Landesinnern und neue globale Herausforderungen wie etwa China oder Indien. Ist der unerbittliche Widerstand der Rechtskonservativen gegen jedwelche Art von Reform oder Öffnung vielleicht nur ein letztes Aufbäumen? Ahnen Sie im Grunde, dass Ihr amerikanischer Traum ausgeträumt ist, Sie Ihre Schlacht in Anführungszeichen verloren haben? Für Junge, das belegen auch Umfragen, ist ja zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe gar kein Thema mehr.
Well, that's the optimistic view.
Das ist die optimistische Sicht und sie zirkuliert schon eine ganze Weile als Analyse für die Politik der Rechten in den USA. Die erste dieser Art habe ich bereits in den 60er Jahren gelesen. Die These lautet, die Elite der WASPs, vor allem aber die religiöse weiße Basis, hat Angst, in die Machtlosigkeit abzugleiten. Mit der rechten Politik versucht sie, all jene zurückzuschlagen, vor deren künftiger Macht sie sich fürchtet. Da ist sicher etwas Wahres dran. Es gibt diese Angst. Weiße werden in absehbarer Zukunft in diesem Land in der Minderheit sein. Es ist jedoch klar, dass die meisten Jungen derlei Sorgen nicht teilen. Insbesondere nicht jene älterer Christen gegenüber der Homosexualität. Doch die Wahrheit ist auch, unter Afroamerikanern und Latinos gibt es viele religiöse Leute, die auf die politisch rechte Seite gezogen werden können.
African Americans and Hispanics who can be pulled into a right-wing politics. So I am a warrior.
Die sind also pessimistischer.
Yes.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.